Es ist Freitag, der 27. März 26. Ich bin Benjamin Golme und Sie hören Kontrafunk aktuell. Ich habe drei Nachrichten für Sie vorbereitet. Los geht's 2015, da schreibt heise.de, China zwingt zu Nutzerregistrierung unter Klarnamen. Laut Bericht begründet die chinesische Regierung diesen Schritt mit der Ausbreitung von Gerüchten und Falschinformationen über Fake-Accounts. Die nächste Nachricht erschien 2017 bei netzpolitik.org. Chinesische Nutzer werden von Anfang Oktober an keine Möglichkeit mehr haben, anonyme Kommentare auf den meisten Websites zu hinterlassen. Ihre Kommentare werden dann bewertet, was illegale Informationen im Internet bekämpfen soll. Und NTV schrieb 2023, anonym etwas zu posten ist durch die Klarnamenpflicht praktisch unmöglich. Da sich die Menschen in China fast überall mit echtem Namen und ID anmelden müssen, wäre die technische Umsetzung einer Internetsperre für Kinder nicht sehr kompliziert. Drei Nachrichten, dreimal geht es um China, beim nächsten Mal aber vielleicht nicht mehr. Beim nächsten Mal geht es vielleicht um Deutschland.
Also es ist schon echt alles ganz schön krass und deswegen bin ich auch für eine Identifikationspflicht im Netz. Das wäre dann ja gar nicht passiert, wenn es die gäbe.
Ja, das hat die Schauspielerin Colleen Fernandes vor wenigen Tagen im Kölner Treff gesagt. Sie ist mittlerweile eine Klarnamenaktivistin und das Postergirl einer Kampagne für mehr Regeln im Internet. Das passt übrigens auch zu den Worten des deutschen Bundeskanzlers. Auch Friedrich Merz forderte im Februar Klarnamen.
Aber ich möchte Klarnamen im Internet sehen. Ich möchte, dass wir das auf gleicher Augenhöhe miteinander unternehmen. Wir stellen uns in der Politik auch mit Klarnamen und offenem Visier eine Auseinandersetzung in unserer Gesellschaft. Dann erwarte ich das auch von allen anderen.
Wie funktioniert das eigentlich mit diesen Klarnamen und ist das nötig? Darüber sprechen wir heute mit dem Informatiker Professor Harald Wenes. Außerdem schauen wir nach Brüssel. Das EU-Parlament hat beschlossen, dass es Rückführungszentren außerhalb der EU geben soll. Dorthin kommen dann abgelehnte Asylbewerber. Argumente dafür und dagegen besprechen wir mit Mary Kahn, AfD-EU-Abgeordnete. Mit Professor Thomas Mayer geht es dann um die Weltwirtschaft. Droht eine Ölkrise mit Sonntagsfahrverboten und anschließender Rezession? Sind wir sogar schon drin in der Weltwirtschaftskrise? Fragen an den Volkswirt vom Flossbach von Storch Research Institute. Der Kommentar des Tages kommt von Cora Stephan. Sie beschäftigt sich mit Gleichmacherei in der Schule. Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Der Benzinpreis ist um 14% gestiegen, der Dieselpreis um 25%. Das sind Zahlen aus Österreich. Nationale Ölreserven wurden freigegeben und die Tankstellenbetreiber dürfen ihre Preise in Österreich nur noch dreimal pro Woche anheben. In Deutschland zwar täglich, aber nur noch um 12 Uhr. Polen, ganz neue Nachricht, senkt seine Mehrwertsteuer auf Sprit von 23% auf 8%. Die Spritpreise sind in aller Munde. Sie sind aber nur ein kleiner Ausschnitt der Gesamtsituation. Teures Öl und Gas wirkt sich auf die gesamte Wirtschaft aus, sogar auf die Weltwirtschaft. Wie dramatisch ist die Lage? Wen trifft es am meisten? Wir sprechen mit Professor Thomas Mayer vom Flossbach von Storch Research Institute. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Golme.
Die deutsche Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hat schon angedeutet, dass Benzin knapp werden könnte. In Slowenien gibt es schon eine Mengenbegrenzung beim Tanken von 50 Litern. Ist jetzt die Zeit für Hamsterkäufe?
Also ich hoffe nicht. Man wundert sich natürlich schon, wenn die Wirtschaftsministerin sowas ansagt, was dahinter steckt. Die große Frage ist, wie lange die Straße von Hormuz blockiert bleiben wird. Das weiß aber niemand so recht. Also insofern ist das jetzt eigentlich ein Ratespiel, das jetzt beginnt.
Es gibt ja dieses geflügelte Wort, der Strom kommt aus der Steckdose. Mhm. Können wir ergänzen, und das Benzin kommt aus der Zapfsäule. Das steht so ein bisschen für die Gewissheit, dass immer alles in ausreichendem Maße vorhanden ist. Geschichtlich war das aber nicht immer so. Erzählen Sie uns mal von den Ölkrisen der Vergangenheit.
Naja, die vielleicht in der Geschichte meistens zitierte Ölkrise war die von 1974, 75. Da gab es einen Krieg, Nahostkrieg. Die Araber überfielen die Israelis. Dann gab es ein Ölembargo. Da schossen die Preise nach oben und dann wurde es tatsächlich knapp. Die Älteren unter den Zuhörern, ich gehöre auch dazu, werden sich vielleicht noch erinnern, da gab es dann auch schon mal autofreie Sonntage, weil die Versorgung so knapp war. Das hatte dann zur Folge, dass die Inflation stieg, das Wachstum schwach war. Und kaum hatte man sich erholt, passierte das Gleiche nochmal. Ende der 70er Jahre, 1979, gab es die iranische Revolution. Das heißt, die Mullahs kamen an die Macht. Ayatollah Khomeini kam von Paris nach Teheran, Schah floh und wieder stiegen die Preise. Und infolge davon wieder die allgemeine Inflation und die Wirtschaft wieder in die Rezession. Der letzte große Schlag kam dann in der Pandemiezeit. Da wurden die Lieferketten unterbrochen, da hatten wir Gaslieferprobleme, da schossen die Gaspreise in wahnsinnige Höhen, die Ölpreise, Benzinpreise gingen hoch. Allerdings blieb uns dann die Rationierung damals erspart. Also es kommt immer mal wieder vor, dass es da solche Verknappungen gibt, wie wir sie jetzt erleben. Und die Frage ist halt, wie lange wird es dauern?
Rechnen Sie damit, dass wir diese Ölkrisen der 70er Jahre als Blaupause verwenden können? Also das legen wir jetzt einfach auf 2026 und dann wissen wir, was passieren wird.
Es ist nicht gut vergleichbar. Es ist unwahrscheinlich, dass es ein Replay geben wird, dieser Ölkrisen von damals. Es gibt erhebliche Unterschiede. Einer, der ins Auge sticht. Damals waren die USA ein großer Nettoimporteur von Öl. Heute sind sie ein Nettoexporteur von Energieprodukten. Die USA exportieren LNG, also Flüssiggas. Sie exportieren Frackingöl. Da hat sich die Situation in den USA komplett geändert. Aber auch Europa steht heute besser da. Wir sind zwar weiterhin Nettoimporteure von fossilen Rohstoffen, aber die Wirtschaft ist weniger energieintensiv geworden und wir haben natürlich jetzt auch alternative Energiequellen zu den fossilen.
Sie haben es angesprochen, gerade die USA können sich selbst mit solchen Produkten versorgen. Sind die jetzt ein Gewinner? Kann man sogar so weit gehen zu sagen, dass die USA von diesem Ölpreis profitieren?
Ja, so ist es. Für die USA bedeutet das, der Ökonomen würden sagen, einen positiven Terms of Trade Shock, also Terms of Trade Austauschverhältnis. Wie kann ich meine Produkte gegen Importe austauschen? Und da die USA ein Netto-Energie-Exporteur ist, gewinnt die US-Wirtschaft. Das einzige Problem, das Donald Trump und die Regierung haben, ist, dass die Gewinne unterschiedlich verteilt sind. Also die Energieindustrie in den USA ist ein ganz großer Gewinner. Die Leute an den Zapfsäulen finden das nicht so toll. Aber grundsätzlich gilt, in den USA steigen die Energiepreise lange nicht so stark wie in Europa.
Donald Trump hat kürzlich der EU gedroht, wenn der Handelsdeal nicht abgeschlossen wird, dann gibt es kein LNG-Gas mehr. Ist das der nächste Aspekt dieses globalen Konfliktes, dass die EU eben auch unter Druck gesetzt werden kann von den USA?
Naja, die EU ist schon sehr stark unter Druck gesetzt worden von den USA, aber man darf halt nicht alles direkt wörtlich nehmen, was Donald Trump sagt. Man muss ihn ernst nehmen, aber nicht notwendigerweise wörtlich nehmen. Sicher ist allerdings, dass die Amerikaner bei diesem Krieg im Iran wenigstens zu verlieren haben. Wie gesagt, wir haben schon darüber gesprochen, die sind Nettoexporteure. Es gibt auch theoretisch Möglichkeiten, dass man den inländischen Energiepreis abschottet vom Weltmarkt. Da kann man möglicherweise mit der Ölindustrie was vereinbaren oder vielleicht Exportzölle oder sowas erheben, sodass im Grunde genommen eigentlich die Amerikaner aus dieser Sache relativ glimpflich davonkommen können. Deshalb ist es etwas komisch, wenn es hier in Europa heißt, dieser Krieg ist nicht unser Krieg. Das ist insofern richtig, als wir nicht mit Kriegshandlungen da beteiligt sind, aber es ist unser Krieg in dem Sinne, dass wir die Kosten erleben, und zwar stärker als die USA.
Die Grünen wittern jetzt morgen Luft. Die haben ja eine ganz klare Position zu fossilen Rohstoffen und sehen sich jetzt genau in dieser Position bestärkt. Sie fordern eine klare Abkehr von Öl und Gas. Hatten die Grünen von Anfang an recht?
Nein, die hatten nicht recht. Schauen Sie, die Ölkrisen der 70er Jahre hat dazu geführt, dass man herging und dann die Atomenergie ausbaute. Das war die Antwort darauf. Dank der politischen Kampagnen der Grünen ist man in Deutschland mit am weitesten gegangen, um die Atomenergie wieder abzuschaffen. Insofern ist es ein bisschen kurz gedacht, jetzt zu sagen, diese Abhängigkeit von den fossilen Energiequellen bestätigt die Grünen hinterher. Die Grünen haben daran gearbeitet, aktiv daran gearbeitet und uns in diese Situation hineingeführt, dass wir jetzt weniger Alternativen haben zu den Fossilen, weil wir die Kernkraftwerke abgeschaltet haben. Da war ein grüner Wirtschaftsminister federführend, dass wir mitten in der Energiekrise die noch funktionierenden Kernkraftwerke abgeschaltet haben. Das Argument, dass man alles mit erneuerbaren Energien bestreiten könnte, ist schon längst widerlegt. Auch die Erneuerbaren, so gut sie sind, ja, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, brauchen aber andere Energieträger zur Grundlastversorgung. Manche Staaten, vor allem in Nordeuropa, machen das durch Wasserkraft. Die Österreicher, die Schweizer können das auch. Wir haben aber keine Wasserkraft. Also was bleibt uns? Wenn wir Atomkraft absolut ausschließen, da bleiben uns nur fossile Quellen. Also insofern würde ich sagen, sind die Grünen an der Misere, in der wir jetzt stecken, mit Schuld.
Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart hat der Bild gesagt, ich glaube, man kann den Autofahrern schon zumuten, für eine begrenzte Zeit zum Beispiel 20, 25 Euro mehr für die Tankfüllung zu zahlen. Wie lange wird das denn so bleiben? Wie lange müssen die Autofahrer das mitmachen?
Ja, das weiß ich nicht. Aber eins sieht man schon, dass die Preise an den Tankstellen nicht notwendigerweise die tatsächliche Knappheit widerspiegeln. Wenn Sie sich international umschauen, ist es natürlich in Deutschland, sind die Preise sehr stark gestiegen. Und da stellt sich halt schon ein bisschen die Frage, inwieweit es da zumindest informelle Absprachen gab. Die Sache ist ja die, dass die Ölkonzerne, es sind ja eine begrenzte Anzahl von Anbietern, die da unterwegs sind, die beobachten sich immer genau gegenseitig, wer hebt die Preise wann, wo, um wie viel an. Und das kann natürlich dazu führen, dass es da so eine Art indirekte Übereinkunft gibt, dass man jetzt die Preise besonders stark anheben kann, weil der Grund auf der Hand liegt. Da müsste man aber auch jetzt den Ölkonzernen raten, vielleicht da ein bisschen Augenmaß zu bewahren, denn das fällt ihnen auf die Füße, wenn die Leute sehen, dass die Konzerne diese Notlage ausnutzen. Da wäre etwas mehr kaufmännisches Feingefühl gefragt von dieser Seite.
Also das Schema ist immer das gleiche. Ölkrise ist da, tanken wird teuer, Autofahrer werden wütend, Politik reagiert irgendwie und macht irgendwas dafür. Aber egal, ob wir das jetzt sind oder die Grünen oder die Autofahrer, wir müssen ja alle bedenken, Öl bedeutet ja so viel mehr. Wir bekommen das jetzt erst mit, dass Öl auf einmal auch Stickstoff bedeutet und viele andere Produkte.
Absolut.
Also welche Auswirkungen hat das eigentlich mit dem Öl noch?
Naja, wie Sie schon sagen, hat natürlich diese ganze Öl, auch Gas brauchen wir auch für alles Mögliche, das können wir ja nicht einfach ersetzen durch irgendwas anderes. Diese fossilen Energien werden halt weiterhin Bestandteile unserer Wirtschaft, unseres Lebens bleiben. Und wenn wir Öl auch nicht mehr verbrennen zum Heizen, brauchen wir es trotzdem in der Chemieindustrie und für andere Zwecke. Aus dem Nahen Osten kommt ja nicht nur Öl und Gas, da kommen ja auch viele andere Dinge, Industrierohstoffe, Dünger und so weiter. Also müssen wir uns anstrengen und weniger die beleidigte Leberwurst spielen. Wir müssen uns anstrengen, aus dieser Situation mit möglichst wenig Schaden herauszukommen. Und da hilft es nichts, sich über Donald Trump zu empören, weil er am längeren Hebel sitzt, sondern am besten ist es, mit Trump und den Israelis zu schauen, wie wir aus dieser Geschichte herauskommen. Insofern finde ich das nicht besonders zielführend, wenn man sich jetzt darüber empört, was die alles tun. Das kann man ja machen, dann fühlt man sich zwar toll, aber am Ende hat man den Schlamassel. Besser ist es, jetzt zu schauen, wie man mit denen kooperieren kann, damit man diese Situation wieder in den Griff kriegt. Und es ist ja nicht so, dass die Amerikaner, dass Trump jetzt nicht raus will. Wir sehen es ja. Er will ja eigentlich aus dieser Kiste wieder raus. Im Finanzmarkt spricht man vom Tuck-Tucko-Effekt. Trump always chickens out. Das heißt also, wenn die Dinge nicht ganz so laufen, wie er sich das vorstellt, ist er ja kein Sturkopf. Er versucht ja, sich herauszuwinden. Das hat er mit der Zollpolitik gemacht, das versucht er jetzt wieder. Und da müssten die Europäer nicht wie die beleidigte Leberwurst in der Ecke stehen und sagen, der Kerl hat das alles verursacht, jetzt muss er schauen, wie der Schlamassel wieder beendet ist. Wir tragen ja die Kosten am Ende des Schlamassels, nicht die Amerikaner. Also müsste man hergehen und versuchen, mit denen zu kooperieren, um das Problem so schnell und schonend wie möglich wieder zu lösen.
Kurzfristig gibt es ja noch eine andere Option. Der Iran soll angefangen haben, so eine Art Maut für die Straße von Hormus zu kassieren. Also wer durch will, der darf das, muss aber viel Geld bezahlen. Kolportiert werden da 2 Millionen Dollar für eine Passage. Kann das den Markt entspannen?
Es kann durchaus sein, dass es auf sowas hinausläuft. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass die Amerikaner sich eigentlich aus dieser Situation herausziehen können und der Schaden für die amerikanische Wirtschaft überschaubar bleibt. Die Amerikaner haben wahrscheinlich Haufen Geld ausgegeben für Munition, die sie verfeuert haben, weil sie haben ihr Militär dorthin gebracht, aber unter den hohen Energiepreisen, wenn sie das tatsächlich entsprechend steuern, leiden die nicht. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen, sind Nettoenergieexporteure. Insofern kann es durchaus sein, dass wenn der ursprüngliche Plan, das Mullah-Regime so weit zu reduzieren, dass es nicht mehr extraterritoriale Ansprüche hat, dass es nicht mehr der Störenfried und der Aggressor in der Region ist. Das war der ursprüngliche Plan. Man wollte das Mullah-Regime so weit reduzieren, dass man mit denjenigen, die nicht unbedingt den Märtyrertod sterben wollen, eine Übereinkunft schließt, dass die aufhören, die Region zu destabilisieren. Wenn das nicht klappt, kann es durchaus sein, dass sich die Amerikaner, dass sich die Trump-Regierung zurückzieht und dass wir dann mit dem, was im Iran noch da ist, so eine Art Abkommen schließen müssen, dass wir dann Wegezoll zahlen, wie das in der Vergangenheit, im Mittelalter mal möglich war, wenn da irgendwelche Räuber Wege kontrolliert haben. Dann zahlt man sozusagen für freies Geleit. Das kann sein, dass es darauf hinausläuft.
Ja, gibt es ja genauso beim Suezkanal und beim Panama-Kanal. Das ist das Argument natürlich, die hat man vorher mal gebaut und die hält man in Schuss.
So ist das. Es ist ein bisschen ein qualitativer Unterschied, ob ich hergehe und sage, weil ich es kann, erpresse ich die, die da durch wollen. Oder ob man Wege baut und sagt, ihr müsst Maut bezahlen, damit die Investitionen wieder reinkommen.
Einen letzten Gedanken habe ich noch, wie auch Donald Trump das am Ende doch noch teuer zu stehen kommen könnte. Wenn also die Ölpreise jetzt noch einige Monate hoch bleiben, dann wird das Auswirkungen auf das gesamte Preisniveau haben. Und dann werden die Zentralbanken, wie beispielsweise die Fed, die Zinsen nicht weiter senken oder sogar erhöhen. Das aber führt dann zu höheren Refinanzierungskosten, auch von Donald Trump, der ja nichts sehnlicher will als Zinssenkungen.
Richtig.
Die bekommt er dann aber nicht. Wäre das jetzt ein Argument für Trump zu sagen, also das geht jetzt hier am besten nur noch wenige Wochen?
Also er will raus, das ist klar. Aber nehmen wir mal an, er wird es nicht schaffen. Und nehmen wir mal an, die Weltmarktpreise bleiben hoch. Dann kann er doch hergehen und kann seiner eigenen Industrie sagen, Leute, wenn ihr exportiert, dann müsst ihr eine bestimmte Abgabe leisten. Nehmen wir an, der Ölpreis bleibt bei $100 pro Barrel. Und Trump möchte, dass im Inland das Zeug für 60 verkauft wird. Dann kann er sagen, Leute, wenn ihr exportiert, dann zahlt ihr einfach 40 an uns, an die Regierung. Dann gewinnt ihr nicht, wenn ihr exportiert. Dann könnt ihr auch für $60 das im Inland anbieten, was ihr da habt. Und dann bleibt die Inflation einigermaßen überschaubar. Und dann wird die Fed keine Zinsen erhöhen, vielleicht kann sie sogar senken. Deshalb bei dieser ganzen Geschichte sitzt Trump am längeren Hebel als wir, die Europäer. Denn wir sind ja die Nettoimporteure. Wir bezahlen den Weltmarktpreis. Die Amerikaner könnten sich, wenn sie es wollten, und Trump ist ja manchmal sehr kreativ, die könnten sich vom Weltmarktpreis entkoppeln.
Morgen geht der Iran-Krieg dann einen Monat. Über die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sprachen wir mit Professor Thomas Meyer vom Flossbach von Storch Research Institute. Herzlichen Dank.
Bitteschön.
Das Ergebnis ist eindeutig. 389 Abgeordnete sind dafür, 206 sind dagegen, 32 haben sich enthalten. Damit hat das EU-Parlament sich gestern für eine Verschärfung der Asylpolitik ausgesprochen. Damit ist der erste Schritt getan und der Plan geht jetzt weiter auf dem Weg durch die EU-Institutionen. Diese Abstimmung ist auch deswegen interessant, weil damit die sogenannte von der Leyen-Mehrheit gekippt wurde. Häufig stimmt die konservative EVP mit den Sozialdemokraten und den Liberalen. In diesem Fall konnten die drei aber keine Einigung erzielen und darum haben sich die Konservativen der EVP in diesem Punkt eine neue Mehrheit gesucht. Dabei gab es dann auch eine Koordination oder vielleicht sogar eine Zusammenarbeit mit der deutschen AfD. Die feiert darum das Bröckeln der Brandmauer. Wir begrüßen die AfD-EU-Abgeordnete Mary Kahn. Sie ist innenpolitische Sprecherin der AfD-Delegation im EU-Parlament. Herzlich willkommen.
Ich grüße Sie und vielen Dank für die Einladung.
Wir schauen jetzt auf diese mögliche Asylreform, die da jetzt kommen soll. Also, es geht vor allem um den Umgang mit ausreisepflichtigen Ausländern. Wer fällt darunter?
Genau, wie Sie es gerade schon erwähnt haben, es zielt auf ausreisepflichtige, also auf illegale Migranten und all diejenigen, die auch jetzt nicht mehr geduldet sind, sondern wo durch alle Hürden sozusagen gegangen worden ist. Darauf zielt letztendlich diese Rückführungsverordnung.
Gibt es Schätzungen zu der Zahl der Betroffenen? Wie viele könnten das sein?
Es gibt Schätzungen aktuell von 200.000 Ausreisepflichtigen in Deutschland. Aber auch die Nummern, die schwanken ja auch extrem, weil auch viele untertauchen. Die Dunkelziffer ist natürlich enorm und weil einige ja natürlich auch noch im Verfahren sind.
Sie haben da gerade einen interessanten Punkt angesprochen. Sie sprachen von nicht mehr Geduldeten. Fallen da nicht auch die Geduldeten drunter? Also wir haben jetzt beispielsweise einen Syrer oder einen Afghan. Der hat das gesamte Verfahren durchlaufen und das heißt, eigentlich ist er ausreisepflichtig. Er wird aber geduldet, weil die Verhältnisse in Syrien oder Afghanistan im Moment so sind, dass Deutschland daher nicht abschieben soll. Fällt er dann auch unter diese Regelung?
Also eine Duldung bedeutet ja unter anderem auch eine Aussetzung der Abschiebung. Also die Person ist ja eigentlich ausreisepflichtig, darf vorübergehend nicht abgeschoben werden. Das gibt nun mal unser Aufenthaltsgesetz so wieder. Nichtsdestotrotz kann man aber auch natürlich diese Phase entweder abwarten, bis dann letztendlich dann auch dort man ausreisepflichtig ist. Es gibt natürlich da oft auch die Abschiebehindernisse. Man hat keinen Pass oder das Herkunftsland nimmt die jeweilige Person nicht zurück. Oder wie man natürlich auch oft argumentiert hat mit dem Non-Refoulement-Prinzip, das Land der Herkunft sei nicht sicher. Aber auch da zielen wir ab. Also wir sagen natürlich auch mit dieser Rückführungsverordnung bei Nicht-Kooperation, auch mit den Herkunftsländern, können wir diese Person in Rückführungszentren vermitteln. Und dort wird dann letztendlich alles Weitere geregelt. Also man besorgt sich die Papiere von den Herkunftsstaaten. Oft ist aber auch die Identität nicht wirklich geklärt. Auch die Identität wird dort geprüft. Und das ist eine enorme Entlastung auch für unsere Kommunen.
Das sind also diese Rückführungszentren, modern auch Return Hubs genannt. Wo sollen die aufgebaut werden? Wie werden die ausgestattet?
Vorgesehen sind natürlich erstmal Abkommen. Abkommen entweder mit Maghreb-Staaten, aber vielleicht auch Bereich Balkan. Auch die Türkei wäre ein potenzieller Partner. Überall dort, wo halt auch bekannte Flüchtlingsrouten entlanglaufen. Balkan haben wir die drei bekannten Balkanrouten. Wir haben aber auch den Punkt, dass halt viele über Tunesien, Marokko und so weiter auch dort ihre Route über die Mittelmeerroute anstreben. Und das Ganze soll dann durch Abkommen verlaufen. Es soll eine Mischfinanzierung auch stattfinden. Das bedeutet, es gibt unter anderem einen EU-Fonds, der das mitfinanzieren soll. Aber auch die jeweiligen Mitgliedstaaten, die dorthin die illegalen Migranten überführen, sollen auch einen Teil bezahlen. Und es könnte sich auch nochmal erweitern, dass man zum Beispiel sagt, man könnte im Bereich der Entwicklungshilfe auch nochmal ein bisschen kreativer werden, dass man sagt, es lohnt sich auch für die jeweiligen Drittstaaten mit uns zu kooperieren. Das Ganze wird natürlich dann noch mehr ausgestaltet, jetzt auch im Verfahren des Trilogs, aber es zielt auf eine Mischfinanzierung hin.
Warum sehen Sie überhaupt die Notwendigkeit solcher Einrichtungen außerhalb der Europäischen Union?
Ganz einfach, weil unsere Kommunen überlastet sind. Wir haben nun mal das Phänomen in Deutschland, dass auch viele illegale Migranten, die dann letztendlich dann auch den Bescheid bekommen haben, dass sie ausreisepflichtig sind, untertauchen. Wir haben aber auch den Punkt, dass die Herkunftsstaaten oft nicht mit Deutschland kooperieren. Das bedeutet, wenn wir die jeweiligen Dokumente nicht haben, können wir nicht abschieben. Und dadurch haben wir lange Verfahren, die Verwaltungsgerichte sind überlastet und das bietet uns die Möglichkeit, die Kommunen zu entlasten, aber auch für die Leute, kann man auch so argumentieren, bessere Bedingungen zu schaffen. Also oft ist es ja so, sie warten dann hier, wissen nicht, wie es weiter vorangeht. Man hat dann natürlich jetzt einfach irgendwann ein Ziel und sagt, so, dort kannst du dich aufhalten, dort werden alle Dokumente beschafft. Und ein Sicherheitsaspekt ist es auch nochmal. Also wenn man sich an Illa Kirschberg erinnert oder auch Solingen, das waren vor allem Täter, die waren eigentlich ausreisepflichtig.
Also bei der Debatte wäre ich gerne dabei, wie Sie einem Menschen aus Syrien oder Afghanistan sagen, das ist doch auch für eine Chance für dich, wenn du jetzt in einem Lager in Albanien bist und nicht in Freiheit in Deutschland, wo du dich frei bewegen kannst. Denn darauf soll es doch hinauslaufen. Es sollen Länder gefunden werden, wie beispielsweise Albanien. Ruanda war bei Großbritannien schon im Gespräch, wurde schon vorbereitet. Und da werden die Menschen dann praktisch gefangen gehalten.
Der Punkt ist, auch bei dieser Rückführungsverordnung, jeder kann freiwillig wieder zurück in sein Land reisen. Das ist immer der Punkt. Also die Möglichkeit ist immer gegeben. Man hat auch eine Frist von 30 Tagen. die können die illegalen Migranten nutzen und zurückgehen. Niemand muss in ein Rückführungszentrum bleiben. Es ist eine Verwaltungsebene, die vor allem natürlich zum Vorteil von Deutschland ist. Ja, ganz klar, aber dafür mache ich hier auch Politik.
Sie sprachen ja von 40.000 Menschen, die möglicherweise untergetaucht sind. Das ist auch die Zahl vom Informationsdienst Migration, vom Mediendienst Integration. Wenn aber der Ablehnungsbescheid kommt und dann 30 Tage Zeit ist, kann derjenige ja immer noch untertauchen. Dann geht er auch nicht in das Zentrum. Also bräuchte es da nicht eine viel größer angelegte, auch in Deutschland angelegte Reform, wo man sagt, sobald der Ablehnungsbescheid kommt, steht auch schon das Kommando der Polizei oder des Zolls oder der Bundespolizei vor der Tür und nimmt ihn mit und schickt ihn ins Lager. Müsste man nicht so weit gehen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Also diese Rückführungsverordnung gibt uns ja auch die Möglichkeit, die Handys zu kontrollieren. Also auch auf der Ebene. Man hat auch ein Monitoring-System. Das wird etabliert. Davor hat man ja Eurodac unter anderem dem Screening und so weiter. Das bedeutet auch, wir können natürlich viel schneller mit anderen Mitgliedstaaten kooperieren und herausfinden, ob diese Person, wenn sie untergetaucht ist, vielleicht dann wieder in Italien auftaucht und versucht, dort letztendlich einen Asylantrag zu stellen, dass man dort viel schneller diese ganzen bürokratischen Hürden übergeht. Aber erlauben Sie mir da eine Bemerkung. Das sind alles natürlich Phänomene, die können auch so in Zukunft stattfinden. Aber diese Rückführungsverordnung ist ein Schritt in die richtige Richtung, meiner Meinung nach. Da fehlt aber oft auch der politische Wille der einzelnen Mitgliedstaaten. Also wenn wir eine Regierung haben, die darauf anzielt, wie auch die SPD und die CDU und eigentlich in ihrem Koalitionsvertrag, dass wir zurückführen, dann wäre das alles möglich. Es fehlt oft der politische Wille und ich denke, das ist ein guter Hebel zu sagen, auch gerade von den Kommunen, die haben den Fokus darauf, viel schneller zu kontrollieren und ab den 30 Tagen natürlich dann auch die Person zurückzuführen und in Kooperation mit Frontex. Frontex soll mit eingebunden werden, wenn diese Phasen vorbei sind und natürlich auch mit der Polizei.
Geht es da auch um Abschreckung, also die Warnung an Ausländer? Also kommt lieber nicht in die EU, ansonsten endet ihr vielleicht in einem Lager in Ruanda.
Schauen Sie, es geht vor allem darum, zu zeigen, man kann uns nicht missbrauchen. Mein Vater kam selbst in den 70er Jahren als politischer Flüchtling nach Deutschland. Es geht letztendlich darum, ein Signal in die Welt zu setzen. Derjenige, der auch nach dem Grundgesetz ein Anrecht auf politisches Asyl oder Asyl hat, der bekommt das auch in Deutschland. Aber derjenige, der ohne Dokumente herkommt, täuscht beim Alter, täuscht bei der Identität, der muss mit härteren Maßnahmen rechnen. Der muss damit rechnen, dass wir diese Person in Transit Hubs, also in Rückführungszentren bringen. Das ist auch ein Selbstschutz, dass man in Zukunft sieht, Deutschland ist kein Ausnutzerparadies.
Wenn ich so die politische Mengengelage richtig im Blick habe, dann sagen die Grünen ja seit Jahren, also das geht überhaupt nicht. Da gibt es dann die Flüchtlingskonvention und dann gibt es noch diese Regelung und jene Regelung. Und dann kann ich mich erinnern, dass Jens Spahn, also eher konservativer Flügel der CDU, gesagt hat, ja, wenn es solche Regelungen gibt, dann müssen die halt geändert werden. Würden Sie so weit gehen? Jens Spahn hat in dem Punkt auf jeden Fall recht, aber ich gehe noch weiter und sage, es tut uns leid. Europa ist voll, Deutschland ist voll, wir sind an der Grenze der Belastbarkeit und darum kann jetzt gar keiner mehr kommen. Würden Sie so weit gehen?
Also wir haben ja, und das war ja auch die Aussage eins von Alice Weidel, dass man natürlich in Deutschland erstmal wieder Herr der Lage werden muss. Und ich hatte es ja eingangs gesagt, wir kennen teilweise nicht mal die offiziellen Zahlen der illegalen Migranten. Und ich würde das auch begrüßen, dass man vielleicht sagt, für 5 Jahre nimmt man erstmal niemanden mehr auf, um alle Verwaltungsebenen abzuarbeiten. Die Verwaltungsgerichte sind überlastet, die Kommunen sind überlastet. Und einen Mechanismus zu finden, auch mit dieser neuen Rückführungsverordnung, Abkommen zu schließen, Rückführungszentren zu etablieren, neue Kooperation mit lokalen Ärzten, wie als auch mit der medizinischen Altersfeststellung und. Wenn man dann die Kontrolle wieder hat und wenn man bereit ist zu sagen, wir sind letztendlich jetzt so weit, dann würde auch ich persönlich sagen, kann man natürlich wieder aufnehmen. Aber man muss genau gucken, wer hat ein Recht auf Asyl. Das System wurde in den letzten Jahren leider ausgenutzt. Es wurde ein Signal in die Welt herausgegeben, jeder kann nach Deutschland kommen. Jeder bekommt ab dem ersten Tag durch das Asylbewerberleistungsgesetz Geld. Das Asylbewerberleistungsgesetz gab es zu der Zeit, zum Beispiel als mein Vater gekommen ist, nicht. Das wurde erst in den 90er Jahren verabschiedet. Dort wurde alles lokal geregelt. Er hat Sachleistungen bekommen. Man musste eine Ausbildung machen. Man hat mit örtlichen Vereinen kooperiert, mit dem Roten Kreuz und so weiter. Und man hatte auch die Motivation, sich zu integrieren. Mit dem Stand, den wir heute haben, werden sich diese Leute nicht integrieren. Sie bekommen alles. Sie können in ihren Parallelgesellschaften bleiben und dort leben. Sie müssen teilweise nicht mal die Sprache sprechen und haben hier ein gutes Leben. Und das darf so nicht sein.
Wir haben jetzt also einen Beschluss des EU-Parlaments. Das geht jetzt in die anderen Institutionen und wird weiterverhandelt. Dann irgendwann gibt es einen großen Beschluss. Dann gibt es dagegen sicherlich Einsprüche von NGOs, die versuchen, das zu kippen. Dann müssen Länder gefunden werden, die mitmachen. Dann müssen diese Lager aufgebaut werden und dann müssen Ausländer dorthin gebracht werden. Wann, meinen Sie, wird es das erste Mal passieren, dass aus Österreich oder Deutschland ein Ausländer in ein Return Hub gebracht wird?
Also mir ist immer wichtig, dass man hier auch von illegalen Migranten spricht. Aber genau, Sie haben es schon erwähnt, jetzt beginnen die Trilogsverhandlungen. Also gestern hat schon die erste Trilogsverhandlung stattgefunden, also direkt nach der Abstimmung. Das Ganze wird sich jetzt ziehen bis zum Sommer. Und ich werde bei jeder Trilogsverhandlung dabei sein und werde beobachten können, ob der Rat und die Kommission diese neue Rückführungsverordnung von ISN, EKR, Patrioten und EVP abschwächen. Oder ob die Härte beibehalten wird. Es gibt für uns drei Kernelemente in dem Ganzen, wo wir gesagt haben, das muss drin bleiben, ansonsten stimmen wir dem Ganzen nicht zu. Und dann könnte es dann im Sommer zur offiziellen Abstimmung kommen oder im Herbst. Dann beginnt der ganze Prozess. Da könnte man schon sagen, dass ab 27 die Mitgliedstaaten, das ist ja eine Verordnung, das heißt, es ist dann auch direkt geltendes nationales Recht, Anspruch haben auch auf diesen EU-Fonds, Anspruch haben, Frontex mit einzubeziehen. Ja, und dann kommt es natürlich auf den politischen Willen an. Also das war ja auch meine Motivation, als ich mitbekommen habe, dass die S&D, also die Europäischen Sozialdemokraten, gesagt haben, sie wollen keine Rückführungszentren. Und obwohl die SPD und die CDU in ihrem Koalitionsvertrag ganz klar stehen haben, sie wollen jetzt an Rückführungen und alles, was dazu notwendig ist, da war für mich klar, okay, es wird eine Mehrheit von Mitte rechts geben. Und es kommt auf den politischen Willen an, ob unsere Regierung dann letztendlich auch dieses Werkzeug nutzt.
Aber bei der CDU haben Sie jetzt schon das Gefühl, dass da eine Kooperation ist und eine Umkehr eingeleitet wurde?
Ja, das ist sehr lustig, weil es fühlt sich gerade so ein bisschen an wie so eine einseitige Liebesbeziehung, ja. Also ich habe ja in dem ganzen Jahr mit François Bellamy zusammengearbeitet. Das ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der EVP-Fraktion, also der Fraktion der Europäischen Christdemokraten. Das ist der Vize von Manfred Weber. Und der hat ja auch bestätigt, dass er mit mir zusammengearbeitet hat. Und Manfred Weber hat ja überall behauptet, es gab keine Zusammenarbeit. Und obwohl sein Vize es sogar noch bestätigt hat, obwohl Charlie Weimers es bestätigt hat, obwohl Marieke Ehlers, also von den Patrioten, es bestätigt hat und obwohl auf diesen Alternativvorschlag EVP, ESN, also meine Fraktion, Patrioten in EKR steht und gerade ganz klar zu erkennen sind, dass es auch meine Amendments berücksichtigt wurden, also vor allem die medizinische Altersverstellung und vor allem auch der Punkt, dass man auf Herkunftsstaaten Druck ausüben muss auf der Ebene der Entwicklungshilfe und Handelspolitik. Das Dokument ist ja auch da. Das wurde überall schon veröffentlicht. Aber Manfred Weber bekommt nun mal Druck von Friedrich Merz, was sehr schade ist, weil es oft halt auch zeigt, dass man nur Politik macht für den öffentlich-rechtlichen Diskurs, für die Brandmauer. Und eigentlich hätte der gestrige Tag der CDU, CSU zeigen sollen, was alles Gutes möglich ist für unseren Kontinent, wenn es die Brandmauer nicht geben würde.
230.000 Menschen sind ausreisepflichtig. Diese Zahl hat der Mediendienst Integration mit Stichtag 31. Dezember erhoben. 191.000 von ihnen wurden aufgefordert, das Land zu verlassen, sind dem aber nicht nachgekommen. Das kann unterschiedliche Gründe haben, warum sie auch nicht abgeschoben werden. Sie sind derzeit geduldet. 41.000 haben ihre Duldung nicht verlängert. Ob sie in Deutschland untergetaucht sind oder Deutschland verlassen haben, ist nicht bekannt. Über diese Reform, die gerade auf europäischer Ebene angeschoben wird, haben wir gesprochen mit Mary Kahn, AfD-EU-Abgeordnete. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Der deutsche Bundeskanzler hat eine politische Forderung. Er spricht sie vor seinen Parteifreunden aus, die jubeln und applaudieren. Wenige Wochen später geht eine prominente Frau an die Öffentlichkeit. Sie beschuldigt ihren Mann schwerster Delikte. Kurz danach reagiert die Politik und kündigt eine Gesetzesinitiative an. Hunderte prominente Frauen solidarisieren sich, Die Medien berichten groß und Demonstrationen werden abgehalten. Und spätestens jetzt ist es eine Kampagne für Gesetzesverschärfungen. Das ist der zeitliche Ablauf im Fall Colleen Fernandes. Doch wo geht die Reise hin? Werden jetzt nur Gesetzeslücken geschlossen? Werden Gesetze verschärft oder präzisiert? Oder erleben wir auch eine Kampagne gegen die Anonymität im Internet? Auch dafür gibt es Anzeichen. Denn es war genau diese Forderung, die Bundeskanzler Friedrich Merz am Aschermittwoch aufgestellt hat. CDU-Ministerpräsident Daniel Günther spricht von einer Notwendigkeit zur Klarnamenpflicht. Das Bundesinnenministerium lässt mitteilen, die Forderung nach einer Klarnamenpflicht ist angesichts zunehmender Hasskriminalität im Internet grundsätzlich nachvollziehbar. Das sind schon drei gewichtige Stimmen. Wir begrüßen dazu Professor Harald Wenes von der Universität Würzburg. Er ist außerdem Sprecher des Arbeitskreises Digitale Souveränität der Gesellschaft für Informatik. Herr Wenes, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Die politischen Forderungen nach der Klarnamenpflicht werden mehr. Was bedeutet die Klarnamenpflicht überhaupt?
Ja, ich versuche es mal kurz auf den Punkt zu bringen. Klarnamenpflicht bedeutet, dass ich im Internet nur noch unter meinem echten, überprüfbaren Namen kommunizieren darf. Sie wird, ist ja gerade angesprochen worden, als Mittel gegen Hass, Desinformation verkauft, aber ist in Wahrheit massiver Eingriff in Grundrechte. Und gegen organisierte Kriminalität oder Deepfakes, die jetzt ja gerade die Runde machen aus dem Ausland, ist das Ganze nahezu wirkungslos. Vereinfacht ausgesprochen, wer im Netz seine Meinung sagt, muss dafür mit seinem echten Namen gerade stehen. Klingt eigentlich nach mehr Sicherheit, ist aber wie eine Einbahnstraße und sie kontrolliert nur diejenigen, die sich an die Regeln halten. Diejenigen, die wirklich Schaden anrichten, fahren längst dann auf der Gegenfahrbahn.
Wenn es jetzt aber diese Klarnamen gäbe, wenn Harald Wenes nur noch unter Harald Wenes auftauchen dürfte, und zwar bei TikTok, bei YouTube, bei X, bei allen sozialen Medienplattformen, wäre dann nicht ausgeschlossen, dass Harald Wenes Deepfakes verbreitet und Hasskriminalität verbreitet?
Also der Harald Wenes würde sich das, wenn der Klarname dabei ist, schon sehr überlegen und eher nicht machen, weil ja dann diese Verbreitung identifiziert ist. Er hat quasi das Namensschild von mir, ja, und mit dem Namensschild ist quasi dann auch diese Aussage verknüpft.
Das ist doch genau das Argument für die Klarnamenpflicht.
Täter könnte man leichter identifizieren, das ist richtig, aber es gibt so professionelle Deepfake-Kampagnen, die aus dem Ausland kommen, die dann über Botnetze laufen, gehackte Accounts oder die Täter haben gestohlene Identitäten, also damit wird dann der Schaden angerichtet. Ich würde an der Stelle nichts machen, aber diejenigen, die was machen wollen, kommen halt aus dem Ausland und nutzen dann gestohlene Identitäten und setzen das Ganze um.
Wie sehen Sie denn das Konzept der hinterlegten Identität? Also öffentlich würde ich da mit einem Nutzernamen auftreten, zum Beispiel Benjamin1983, aber die Plattform kennt meinen Namen, meine echte Identität und meine Adresse. Ist das so eine Kompromisslösung?
Also es gibt, muss man sagen, so drei Stufen. Aber die schwache Stufe, da verlangt die Plattform einen echten Namen, prüft aber nicht, das ist eigentlich mehr so Kosmetik. Dann, was Sie gerade angesprochen haben, so eine Identitätsprüfung könnte man per Ausweis, gibt ja das Videoident und ich darf dann Pseudonym benutzen, aber der Staat und natürlich auch die Plattform und mit einer US-Plattform über Cloud Act weiß das auch Trump und seine Administration, die wissen, wer ich bin und das ist so totale Transparenz in Richtung Big Tech und totale Transparenz in Richtung Regierung. Und dann die Strenge kann man sagen, mein echter Name ist für alle sichtbar. Das bedeutet aber dann Ende der Anonymität im öffentlichen Raum.
Jetzt ist es aber ja auch schon möglich, Identitäten der Nutzer herauszufinden. Wenn das nicht möglich wäre, hätten wir ja gar nicht diese Hausdurchsuchungen bei Menschen, die von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht haben oder vielleicht auch die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten haben. Aber solche Fälle gibt es ja zuhauf. Allein in Deutschland sicherlich hunderte Fälle oder tausende Fälle, wo Politiker das ja auch zur Anzeige gebracht haben. Da findet man die Identität doch auch raus.
Es gibt Möglichkeiten, Identitäten rauszufinden. Im Moment läuft ja gerade auch von der US-Administration eine groß angelegte Aktion. 10 große Unternehmen sind angeschrieben worden, dass sie die Daten an die US-Administration übergeben müssen. Die waren so schlau gewesen, dass sie halt mit US-Kommunikationstools gearbeitet haben. Und das sind natürlich dann die Daten hinterlegt und die schönen Versprechungen, wenn die Daten hier in Europa sind, auf europäischen Rechenzentren, da sind sie sicher.
Aber mal weg von den Vereinigten Staaten. Ich spreche ja hier von Deutschland. Also wenn ich bei Twitter oder X schreibe, Friedrich Merz ist ein durchgeknallter Pinocchio, Robert Habeck ist ein Schwachkopf und Agnes-Marie Strack-Zimmermann ist eine Kriegstreiberin. dann bekomme ich ja auch Post von der Staatsanwaltschaft. Also wie kommen denn diese Politiker an meinen Namen?
Hinter jedem Account steckt eine Person, dass sie dann irgendwelche juristischen Beschlüsse auf den Weg bringen und dann rausbekommen, welche Person diesen Account betreibt. Das wäre jetzt mal so die einfachste Möglichkeit, die mir jetzt so einfällt.
Kann es sein, dass das über die IP-Adresse läuft? Also wenn ich jetzt von zu Hause aus diese Sachen poste, dann ist meine IP-Adresse hinterlegt, die liegt dann bei X und die Polizei kann das über den Provider, den ich zu Hause habe, dann rausfinden, wo das herkommt.
Wäre eine Möglichkeit. Manche versuchen das ja dann eventuell aus dem Ausland heraus und haben dann Adressen, die nicht identifizierbar sind. Also wer letztendlich Schaden anrichten will, richtet Schaden an, egal wie streng jetzt deutsche Gesetze sind.
Ich finde die Debatte hochspannend, denn was ich jetzt hier so raushöre ist, dass diese Klarnamenpflicht, egal wie sie gestaltet wird, ein Instrument wäre, um viel von diesen Taten tatsächlich zu bekämpfen. Was nicht bekämpft werden kann, sind ausländische Agenten, Leute, die es umgehen über IP-Adressen, die verschleiert werden, die aus dem Ausland agieren. Aber bei Ihnen klingt das fast so, als wenn es schon das erreichen würde, was man damit erreichen möchte.
Da bin ich wahrscheinlich so ein bisschen missverstanden worden. Also die Klarnamenpflicht trifft am Ende nicht den organisierten Täter, sondern den normalen Bürger. Der wird gläsern, während die Profis längst Wege gefunden haben, um sich dem zu entziehen. Die Fakes sind eigentlich so ein Opferproblem. Klarnamen schützt das Opfer nicht davor, dass es kopiert wird. Sie macht nur denjenigen angreifbar, der sich kritisch äußert.
Da sind wir also bei einer Frage der Meinungsfreiheit. Sie gehen also davon aus, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden würde, wenn die Klarnamen da auch stehen würden?
Absolut. Wir haben einmal einen Verstoß gegen das Prinzip der anonymen Kommunikation. Ist ja vom Bundesverfassungsgericht als schützenswert anerkannt. Das gefährdet Whistleblower, politisch Andersdenkende, auch die Quellen von Journalisten. Dann gibt es noch den sogenannten Chilling-Effekt, dass man sehr vorsichtig ist, überhaupt was zu sagen. So schleichende Selbstzensur, also ein Einschüchterungseffekt. Wer seinen echten Namen sagen muss, überlegt sich das zweimal. Gerade ob er die Fälle, die Sie angesprochen haben, ob ein Politiker da kritisiert oder seinen Arbeitgeber, auch wenn es zu Recht ist, ja, oder eine unpopuläre Meinung vertritt. Und das ist nicht Meinungsfreiheit, das ist eingeschränkte Redefreiheit unter Aufsicht. Und der dritte Punkt, den ich noch sehe, ist die Machtverschiebung. Wir haben die Plattformen wie X, Facebook, TikTok und Co. Die haben dann so eine Verknüpfungsdatenbank. Und wer sagt was, wann, wo, das ist da alles gespeichert, wie so ein elektronisches Gedächtnis. Und das geht natürlich weit über Strafverfolgung hinaus. Also Kontrolle wird vorratsgespeichert, kann man sagen. Und last but not least, wenn wir hier Daten auf diesen Plattformen haben, möchte ich nochmal an den Cloud Act erinnern. US-Administration hat Zugriff drauf, egal wo das Ganze gespeichert wird. Ob das in München, Frankfurt oder Paris geschieht. Und damit hat Trump die Möglichkeit zu erpressen, zu manipulieren und alle Dinge dieser Welt, gerade unter der jetzigen geopolitischen Situation, ist so ein Gesetz gar nicht vorstellbar, aus meiner Sicht.
Ich habe die Worte von Bundeskanzler Friedrich Merz noch im Kopf, weil ich, als er diese Rede gehalten habe, sofort verstanden habe, welche Tragweite das hat. Also ich kann das auch jedem Zuhörer mal empfehlen, sich die Rede rauszusuchen. Die gibt es bei YouTube. Das war am politischen Aschermittwoch. Das war in Trier. Und die Rede ist auch verfügbar. Da sagte er: Ich fordere Klarnamenpflicht, denn ich stehe hier auch mit meinem Klarnamen. Wir Politiker werden immer angefeindet, aber unsere Namen sind bekannt. Ich verlange, dass auch der Name derjenigen bekannt ist, der über uns spricht. Was sagen Sie zu der Argumentation?
Ich glaube, ich habe das ja schon versucht, deutlich zu machen, welche Effekte das hat. Einfach Grundrecht wird damit ausgehebelt. Selbstzensur wird gefördert. Man traut sich nicht mehr, gegen Politiker was zu sagen. Diejenigen, die die Daten haben, haben die Macht und können damit manipulieren. Und diejenigen, die man eigentlich damit erwischen möchte, die greift man nicht. Das ist wie so ein Zugangskontrollsystem, das ich an der Vordertür habe. Wer einen gefälschten Ausweis hat, geht trotzdem rein. Und wer über ausländische Plattformen kommt, braucht erst gar nicht durch die Tür zu gehen. Der kommt von hinten rein. Ja, also mit einem relativ faden Argument versucht man hier, Überwachung zu verstärken.
Das Land, was übrigens am ehesten für Klarnamenpflicht bekannt ist, wo es auch viele Berichte darüber gibt, ist China. Da heißt es bei NTV, anonym etwas zu posten, ist durch die Klarnamenpflicht praktisch unmöglich. Abschließend noch eine Frage an Sie. In der Talkshow Kölner Treff hat Colleen Fernandes selber eine Identifikationspflicht gefordert. Wir haben es ja zu Beginn der Sendung auch gehört. Sehen Sie hier eine Kampagne, eine organisierte Kampagne zur Einführung von Klarnamen?
Also das riecht nach organisierter Kampagne, die da gemacht wird, wenn man jetzt sieht, mit welcher Intensität das entsprechend durch die Medien läuft. Diese Kampagne lenkt von anderen Dingen, die eigentlich wesentlich wichtiger sind, die wir im Moment haben. Ach, es wird dann über eigentlich einen Vorgang berichtet, wo es überhaupt keine Belege für gibt. Das ist ja eine sehr dünne Beweislage bis leere Menge an Beweislage, dass man daraus versucht, ein Gesetz abzuleiten, das hier letztendlich die Bürger kontrolliert zum gläsernen Menschen macht. Das ist eigentlich absolut unverhältnismäßig und vor allen Dingen auch mit welcher Geschwindigkeit hier vorangegangen wird. Wenn man mal guckt, die Benzinpreise gehen durch die Decke und wie lange es dauert, da überhaupt mal hier zu Potte zu kommen. Und bei so einer Geschichte, wo es darum geht, Bürgerrechte einzuschränken, ist man auf einmal so sehr schnell an der Hand und versucht da was relativ rasch unter dem Druck von aufgebrachter Öffentlichkeit auf den Weg zu bringen. Ich würde sagen, man sollte erstmal hier ein halbes Jahr abwarten, gucken, was war da wirklich der Fall. Gibt es einen Beleg? Im Moment ist ja nicht mal ein Beleg da. Und dann kann man hier in Ruhe sich die Sachen nochmal anschauen. Also aus meiner Sicht wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Und Anonymität ist kein Schutzschild für Täter, sondern eine Grundbedingung für Freiheit. Ich glaube, das ist doch mal so die Botschaft, die ich noch abschließend hier vermitteln möchte.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig hat einen Gesetzesentwurf angekündigt, der bald vorliegen soll. Die Klarnamenpflicht hat die SPD-Politikerin bislang aber abgelehnt, und zwar mehrfach. Wie schnell sich so etwas ändern kann, hat aber die Union bewiesen. Zum Jahreswechsel sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Union im Bundestag, Steffen Birger, eine generelle Klarnamenpflicht im Internet halte ich für überzogen. 6 Wochen später forderte dann schon der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz die Klarnamenpflicht. Wir sprachen mit dem Informatiker, Professor Harald Wehnes. Vielen Dank.
Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Alles Gute.
Das deutsche Abitur erreicht man nach 13 Jahren Schule. Es sei denn, der Bildungsminister des Bundeslands entscheidet sich für das Modell G8. Dann erreicht man das Abitur nach 12 Jahren Schule. Es sei denn, dann kommt schon der nächste Bildungsminister um die Ecke und entscheidet sich wieder um und dann heißt das G9. Dann sind es wieder 13 Jahre. In kaum einem anderen Politikfeld wird so viel reformiert und herumgedoktert wie da, wo es am meisten Schaden anrichten kann, bei den Kindern in der Schule. Aber eines bleibt immer konstant gleich, besser wird's nicht. Hier kommt Cora Stephan mit unserem Kommentar des Tages.
Deutschland ist ein Land der Vielfalt, der Diversität, der Buntheit, also der Verschiedenheit. Das ist schön. Doch das gilt nicht überall. Zum Beispiel nicht in unseren Schulen. Dort ist die große Gleichmacherei unterwegs. Alle sollen nicht nur die gleichen Chancen, sondern auch noch das gleich gute Ergebnis haben. Niemand soll zurückbleiben, keiner wird zurückgelassen. Weshalb es selbst im Sport keine Wettkämpfe und keine Konkurrenz mehr geben darf. Heute heißt das Wettbewerbe, ganz ohne Siege, damit niemand gekränkt ist. Und damit niemand gekränkt ist, wird auch der Notendurchschnitt immer besser. Spitzenreiter ist trotz eher mittelmäßiger Schülerleistungen schon seit langer Zeit das Land Thüringen. Im Jahr 2024 hatten dort mehr als 40% aller Abiturienten auf ihren Zeugnissen eine 1 vor dem Komma. Und das eröffnet bekanntlich den Zugang zum Studium. Man kann nur hoffen, dass viele der 1er-Abiturienten sich vorsichtshalber bei den Gender Studies anmelden. Dafür muss man keine komplizierten Sachen beherrschen. Unsere Bildungsspezialisten stellen sich Kinder offenbar wie Gefäße vor, indem man Wissen hineinschüttet, woraufhin das Gleiche herauskommt, egal ob das Kind einen Migrationsvordergrund oder eine Lernbehinderung hat. Alle sind inkludiert. Das Motto, Kinder werden nicht mit unterschiedlichen Begabungen geboren und falls doch, so muss die Schule für den Ausgleich sorgen. Damit ist sie überfordert. Etwa wenn Kinder mit Migrationshintergrund ohne ausreichende Deutschkenntnisse die Klassen dominieren. Kinder lernen auch von Kindern, was vor allem für die Sprache gilt. Wenn es aber schon daran mangelt, werden die Anforderungen kontinuierlich gesenkt. Kurz, aus dem Wunsch nach Chancengleichheit ist inzwischen der Wunsch nach Gleichheit im Ergebnis geworden. Und tatsächlich, die Bildungsgleichheit in Deutschland hat zugenommen. Es gibt mehr Gleichheit durch schlechtere Leistungen. Bildungsgleichheit wird durch eine Absenkung des Leistungsniveaus erkauft. Je geringer das geforderte Leistungsniveau eines Schulsystems ist, desto leichter können die leistungsschwachen Schüler mithalten und desto mehr bleiben zugleich die Leistungsstarken unter ihren Möglichkeiten. Noch mehr Gleichheit ist nur noch mit weniger Leistung im Bildungssystem möglich. Denn mehr Leistung erzeugt zwangsläufig mehr Ungleichheit. Eines der Resultate: während 1960 gerade mal 6% eines Jahrgangs Abitur machten, sind es heute um die 50%. Doch zu viele Studenten bringen die Voraussetzungen für ein Studium nicht mit. Während das Handwerk, wo man übrigens gut verdienen kann, Nachwuchssorgen hat, müssen viele überflüssige Hochschulabsolventen beim Staat unterkriechen, als Beauftragte für dieses oder jenes. Das tut der deutschen Wirtschaft nicht gut, zumal die ausländischen Fachkräfte, die man deshalb glaubt, einladen zu müssen, meist alles andere als vom Fach sind. In einem furiosen Essay, Titel »Tyrannei der Gleichheit«, zerlegen der ehemalige Bildungsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Brotkorb, und Klaus Zierer, einst Lehrer und heute Professor für Schulpädagogik, das Gleichheitskredo der Gläubigen. Skandal, die Autoren erwähnen sogar das Wort »gehen«, dass es eine natürliche Ungleichheit durch unterschiedliche Begabungen geben könnte, dürfte all jene alarmieren, die davon ausgehen, dass höhere Bildung jedem Kind gelingen kann. Doch weil das soziale Umfeld und die eigenen Gene Grenzen setzen, ist nicht alles, was der Mensch sich wünscht, auch möglich. Das ist die Lotterie des Lebens. Und der Hauptgewinn ist nicht das Studium.
Das war unser Kommentar des Tages von Cora Stephan. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Mein Name ist Benjamin Golme und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich habe aber noch einen Tipp für Sie. Können Sie sich noch erinnern, wie vor 5 Jahren die Impfkampagne anlief? Damals gab es vor allem 4 Präparate. BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson und AstraZeneca. Die seien alle gut, wurde der Öffentlichkeit mitgeteilt. Wenige Monate später traten dann aber erste schwere Schäden auf. Sinusvenenthrombosen bei jungen Menschen zum Beispiel, Spastiken oder Angriffe auf das ganze Immunsystem. Der Impfstoff von AstraZeneca wurde auf einmal als Impfstoff für die, die sich trauen, bezeichnet. Und dann wurde der Impfstoff von AstraZeneca einfach gar nicht mehr verimpft. Mit diesem Impfstoff bzw. seinen Folgen beschäftigt sich heute unsere Sendung Der Rechtsstaat. Der Bundesgerichtshof hat Anfang des Monats ein bemerkenswertes Urteil gesprochen, das den Impfgeschädigten aus der Corona-Zeit Hoffnung gibt. Volker Löschner, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht, berichtet über das Verfahren. Den Rechtsstaat hören Sie heute um 10, 16 und um 22 Uhr.